Kennst du eigentlich schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im März startet der Live-Online-Kurs zu Schwindel- und Gleichgewichtsstörung mit Dr. Maximilian Friedrich. Dieser interaktive Kurs wird anhand einer Vielzahl von Videobeispielen das Verständnis und die Erkennung der relevantesten Schwindelsyndrome schulen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Details findest du in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Professor Michael Ehlens zum Thema Health Literacy.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder mit einem interdisziplinären Thema, mit Fokus auch auf das Gebiet Pflegewissenschaft. Ich habe mir natürlich auch wieder einen Gast heute eingeladen, den Professor Michael Evers, der sich auch gleich nochmal dir selbst vorstellen wird. Und unser Thema ist heute Health Literacy. Wir wollen einmal schauen, was ist das eigentlich und welche Daten haben wir zu Health Literacy in der Bevölkerung? Und versuchen dann natürlich auch die klinischen Anknüpfungspunkte herauszuschälen und zu suchen für dich. Mein Name ist Markus Hübbeler, ich habe hier an der Hochschule Bochum eine Professur für klinische Pflegeforschung und bin dein Partner für das Thema heute. Ja, dann lass uns doch loslegen. Michael, erzähl doch mal, warum reden wir mit dir heute über das Thema und was ist so dein beruflicher Hintergrund?
Ja, Michael Evers, mein Name und ich bin Gesundheits- und Pflegewissenschaftler, seit vielen langen Jahren Direktor des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Charité in Berlin. Ich komme ursprünglich mal aus der AIDS-Krankenversorgung, das liegt sehr, sehr lange zurück und seitdem habe ich mich immer mit der Versorgung und Begleitung von Menschen mit schweren Erkrankungen, lebenslimitierenden Erkrankungen und in den letzten Jahren auch mit der Versorgung von Menschen mit Technikabhängigkeit intensiv auseinandergesetzt. Und ein Aspekt, der dabei immer eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die Frage der Information und Beratung dieser Menschen, damit die für sich angemessene Entscheidungen treffen können, ob sie zum Beispiel noch Therapien wahrnehmen wollen, welche Art von auch pflegerischer Versorgung sie eigentlich haben wollen, was es da für Möglichkeiten gibt. Manchmal auch die Frage, wie man sich überhaupt in dem Dschungel unseres Gesundheitssystems zurechtfindet. Und das ist ein Thema, das eben und zu dem Thema Gesundheitskompetenz und Health Literacy führt, weil genau darum geht es bei dem Thema, bei Gesundheitskompetenz, der Umgang mit Informationen zu gesundheitsrelevanten Themen. Das kann sein eine Behandlung, das kann sein ein Medikament, das kann sein meine Rechte bei einer Krankenkasse oder wo finde ich eigentlich den richtigen Pflegedienst für mich, der zu mir passt, zu dem, was ich mir wünsche, oder wo finde ich einen guten Arzt, der mich so behandelt, wie ich das will und der mich dann auch in meine Therapieentscheidungen mit einbindet. Darum geht es letztlich bei dem Thema Gesundheitskompetenz.
Ist Health Literacy also die große Klammer für so Sachen wie Patientenaufklärung, Shared Decision Making, Entscheidungsfindung oder auch allgemeines Wissen über den Körper und was ihm gut tut und was nicht, was wir vielleicht sogar aus dem vielleicht Biologieunterricht mal gelernt haben, ist das so die Oberklammer? Oder würdest du sagen, nee, das ist schon spezieller auf das Ziel einer Gesundheitsbehandlungsentscheidungsfindung gemünzt?
Nein, im Gegenteil. Wir müssen eigentlich nochmal einen Schritt zurücktreten, denn bei Health Literacy geht es im Kern zunächst einmal nur um Information. Das ist der erste Schritt. Und das knüpft eigentlich an und das sagt der Begriff Health Literacy, der englischsprachige Begriff. Da steckt ja das Wort Literacy oder auf Deutsch Literalität drin. Und Literalität ist die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und zwar in der Regel über Lesen oder dann auch Schreiben. Also die Lese- und Schreibfähigkeit, das bezeichnet man als Literalität. Daneben gibt es dann noch die Numeralität. Das ist die Fähigkeit, mit Zahlen umzugehen. Zum Beispiel, um einzuordnen, wenn ich sage, Sie haben eine 30-prozentige Chance darauf, dass Sie mit diesem Medikament keine Symptome mehr haben. Was heißt das eigentlich? Das heißt, ich muss ja wissen, was diese Zahlen bedeuten. Literalität, die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, heißt ganz banal, dass ich das, was mir jemand in die Hand drückt, eine Broschüre über irgendeine Erkrankung oder deren Behandlung, dass ich das überhaupt lesen kann. Das ist der erste Schritt. Das ist die ganz grundlegende, die Basis von dem Health Literacy Diskurs. Man nennt das auch funktionale Literalität. Also einfach die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können. Und das sind die Wurzeln dieses Diskurses, weil man ursprünglich zum Beispiel in den USA gesehen hat, dass viele Menschen, die im Gesundheitssystem aufschlagen, weil sie Probleme haben, weil sie behandelt werden müssen, dass die oft nicht die einfachsten Informationen verstehen können, weil sie eben nicht hinreichend genug Literalität haben. Das war der Anfang. Und dann geht das natürlich weiter. Es reicht eben nicht nur, dass ich lesen und schreiben kann und rechnen kann und diese Informationen aufnehmen kann, sondern ich muss sie dann auch verstehen, ich muss sie verarbeiten, ich muss sie beurteilen, auch dahingehend, sind die für mich jetzt eigentlich bedeutsam, und ich muss sie dann eben zum Beispiel anwenden, wenn ich mit meinem Arzt, meiner Ärztin im Gespräch bin, wenn ich mit meiner Pflegefachperson im Gespräch bin, was ich denn will. Also dann komme ich eben zur Entscheidungsfindung. Und da sind wir bei den anspruchsvolleren Formen der Health Literacy. In Deutschland wird dafür ja dieser Begriff Gesundheitskompetenz verwendet, der ein bisschen missverständlich ist, weil er vor allen Dingen auch so eine sehr stark individuelle Perspektive in das Ganze einbringt. Also es hängt immer alles nur an der einzelnen Person. Gesundheitskompetenz und Health Literacy zielt aber auch auf die Umweltbedingungen. Zum Beispiel, wie einfach oder wie schwer ist es eigentlich, Informationen zu finden, hängt ja davon ab, ob es diese Informationen überhaupt gibt oder wie sie mir zur Verfügung gestellt werden. Denken wir zum Beispiel mal an Informationen über unser Gesundheitssystem. Also wo finde ich da überhaupt kluge Informationen, die ich auch verstehen kann zum Gesundheitssystem? Wer bereitet die wie auf oder werden die mir erst gar nicht zur Verfügung gestellt? Und dann fällt es mir natürlich auch entsprechend schwerer, solche Informationen zu finden. Genauso geht es um Informationen, wenn ich in bestimmten Lebenssituationen bin. Sei es, dass ich jetzt schwer erkrankt bin und es mir dadurch eben schwerer fällt, auch die Informationen zu verarbeiten und für mich eine Entscheidung zu finden. Also es gibt immer die individuelle Seite, das wäre die Fähigkeit, mit Informationen so umzugehen. Ich wiederhole das gerne nochmal, Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anwenden. Das ist so dieser vierschrittige Prozess, den wir da in den Blick nehmen. Und das ist etwas, was ich heute im Gesundheitssystem in allen Bereichen brauche, diesen Umgang mit Informationen. Und erst wenn ich dann diese Informationen habe, zum Beispiel zur Gesundheitsversorgung, aber auch zum Beispiel zum Gesunderhalten für die Gesundheitsförderung. Also was kann ich zum Beispiel tun, um meine eigene Gesundheit zu fördern? Auch dazu kann ich ja Informationen finden, verstehen etc. Erst danach komme ich eigentlich ins Handeln. Und erst danach geht es eigentlich darum, was kann ich denn tun und was hindert mich vielleicht daran, etwas zu tun, oder tue ich denn tatsächlich auch etwas? Das heißt, wenn wir heute über Gesundheitskompetenz sprechen, sind wir ganz am Anfang. Wir sind auch noch nicht bei Bildungsmaßnahmen im eigentlichen Sinne, also wo ich Menschen beibringe, wie funktioniert eigentlich dein Körper, sondern wir sind eigentlich noch in dem Schritt davor, überhaupt erstmal den Umgang mit Informationen in den Blick zu nehmen. Da geht es noch nicht darum, was habe ich an Wissen oder was kann ich sogar machen. Das folgt dann daraus. Also wenn ich eine mehr oder weniger ausgeprägte Gesundheitskompetenz habe, dann kann man natürlich mit pädagogischen Maßnahmen, mit Beratungsangeboten versuchen, diese Gesundheitskompetenz zu beeinflussen. Das ist dann aber erst der nächste Schritt.
Okay, also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf unsere Umgebung derzeit schauen, sehen wir ja, dass immer mehr Menschen Zugang zu Informationen haben durch digitale Möglichkeiten, Smartphone, Tablet, PC. Wir haben noch eine nie dagewesene Verbreitung von Endgeräten, die es mir ermöglichen, internationale, nationale Informationen zu recherchieren, mittlerweile sogar KI, die mir hilft, wenn ich entsprechende Fragen stelle, auch die Informationen zusammenzustellen, muss mich also nicht mehr durch Webseiten wühlen oder Reports und so, sondern kann erstmal so einen Anfang da finden. Und wir müssen doch eigentlich davon ausgehen, dass das eine Bewegung ist, die bei Health Literacy, bei der Gesundheitskompetenz, wo du ja gesagt hast, das ist nicht so ganz ideal, der Begriff, aber nehmen wir den mal so, eigentlich sehr positive Veränderungen stattgefunden haben muss, die vielleicht ja auch die Leistungserbringer feststellen. Ne? Ich jetzt einen Patienten behandle oder so, dass ich da merke, hey, wenn ich dem was erkläre zum Herzen oder zur Ernährung oder so, weiß ich, habe eher so einen Gesprächspartner, bisschen mehr auf Augenhöhe, ne, der vielleicht auch direkt zu erkennen gibt, ja, ich weiß da schon ein bisschen was dazu. Und wenn du sagst, du musst dich eher eiweißhaltiger ernähren oder so, dann habe ich gleich eine Idee, wie das dann konkret aussieht. Ist das wirklich so? Oder ist diese informative Flut, der wir ja auf der anderen Seite auch ausgesetzt sind, eher so ein Problem auch, wo dann manche auch nicht wissen, wie komme ich denn da eigentlich durch?
Ja, also ich hätte das eben genauso differenziert an der letzten deiner Aussagen. Nämlich, es ist so, dass dieser Informationszuwachs, die Informationsgesellschaft, in der wir leben, manche sprechen damals in der Pandemie ja auch von einer Infodemie. Also nicht nur eine Epidemie, sondern eine Infodemie. Wir werden quasi überflutet mit Informationen. Wir haben vielfältigste Möglichkeiten. Informationen prägen unseren Alltag in ganz vieler Hinsicht. Aber deren Wirkung ist ambivalent. Also einerseits ist es tatsächlich so, es fällt uns heute viel einfacher, Informationen zu finden. Und viele Menschen machen das auch, bevor sie zum Arzt gehen, erst nochmal ins Internet gucken, sich da ihre Zweit- oder Dritt- oder Viertmeinung einholen oder sich auch bei Alltagsfragen im Internet umzutun. Übrigens immer auch in pflegerischen Belangen. Auch da ist das Internet, sind die digitalen Medien eine ganz wichtige Quelle. Aber natürlich haben wir auch noch analoge Medien nach wie vor. Es gibt Zeitschriften im Handel, es gibt Bücher etc. Also wir haben Unmengen an Informationen. Aber genau das führt dann zum Teil eben auch dazu, dass wir nicht mehr wissen, wo schaue ich denn jetzt mal als erstes? Aber was ist auch zuverlässig? Worauf kann ich mich tatsächlich verlassen? Ist das auch richtige Information oder ist sie fehlerhaft? Oder wird sie vielleicht sogar bewusst manipuliert? Man denke jetzt mal an Werbung oder die ganzen Influencer, die mir dann irgendwas erzählen bei irgendwelchen sozialen Medien, wie ich mich denn gesund zu halten habe. Und wir, wenn ich eher nicht aus eine spezifische Ausbildung habe und das vielleicht auch noch gar nicht so eigenständig beurteilen kann, werde dadurch möglicherweise sehr stark verunsichert. Das heißt, ich weiß eben gar nicht, stimmt die Information jetzt? Oder ich sitze eben diesen Falsch- und Fehlinformationen auf. Auch dazu war ja tatsächlich die Covid-19-Pandemie eine sehr lehrreiche Situation. Da haben wir ja alle erlebt, wie Menschen mit Informationen in die Irre geführt worden sind, wie sie Fehlinformationen hatten. Und schon vor vielen Jahren haben ja insbesondere Ärzte dann auch immer darauf hingewiesen, da habe ich jetzt so lästige Patienten, die dann immer mit ihren Zetteln kommen und alles schon vorher wissen und sich dadurch natürlich auch sehr in Frage gestellt sehen. Auch Pflegende erleben sowas übrigens immer wieder. Das setzt ja dann voraus, dass die Gesundheitsprofessionen damit dann tatsächlich auch umgehen können, dass die das einordnen können, dass sie die Menschen adäquat informieren. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert tatsächlich, ob es also jetzt nur positive oder nur negative Effekte hat, kann man nicht sagen, sondern es hat sowohl positive wie auch negative Effekte. Übrigens als neueste Entwicklung natürlich auch KI und die ganzen Chatbots, die wir dann da haben, wo ich mich ja quasi im Internet gesundheitsberaten lassen kann, wo mir dann ein Chatbot irgendwie mit mir individuell in ein Gespräch eintritt. Und wir sehen, dass diese Dinge immer intensiver genutzt werden und eben auch ein zweischneidiges Schwert sind. Also sowohl positive Effekte haben, weil ich eben jemanden, und sei es nur eine KI, habe, mit der ich mich verständigen kann. Zum Beispiel, wenn ich gar keinen Zugang erhalte jetzt zu einem Gesundheitsprofessionellen, sei es einem Arzt, einer Ärztin oder einer Pflegefachperson. Gleichzeitig ist es aber so, dass hier Tür und Tor geöffnet sind für Fehlinformationen, für Manipulationen, die eben vielleicht nicht unser Bestes wollen, sondern tatsächlich zu unserem Schaden sind. Und da kommt jetzt wieder die Gesundheitskompetenz ins Spiel. Wie kann ich denn falsche Informationen von richtigen unterscheiden? Woran kann ich mich orientieren, wenn es um Gesundheitsinformationen geht? Wie kann ich Qualität von Gesundheitsinformationen beurteilen? Und auch hier wieder die zweiseitige Geschichte. Das muss ich als Individuum können. Aber gleichzeitig müssen wir im Gesundheitssystem oder wir als Gesundheitsprofession Mechanismen, Maßnahmen entwickeln, die es Menschen einfacher machen, die Verlässlichkeit von Gesundheitsinformationen auch zu beurteilen. Da wird dann über Qualitätssiegel oder Ähnliches gesprochen, Qualitätssicherungsverfahren. Da ist auch schon viel passiert. Aber es ist halt eben immer die beiden Seiten. Wir als Anbieter von Gesundheitsinformationen müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die diese Informationen nutzen, auch sicher sein können, dass sie die richtigen Informationen haben und eben nicht irgendwelchen Scharlatanen aufsitzen oder sich dann für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel das Geld aus der Tasche ziehen lassen, die eben nichts bringen.
Ja. Das bringt uns ja auch zu der Frage, ich weiß nicht, wir haben es jetzt im Vorfeld auch nicht so detailliert mal in einer Liste abgetragen, wir beide. Aber ich frage das trotzdem mal, wenn wir jetzt also in der Patientensituation sind, Klientensituation sind und Fragen kommen auf oder Gesundheitsprobleme, die beiderseitig natürlich mit Aktivität bearbeitet werden müssen. Der Patient muss seinen Teil tun, der Klient genauso wie auch der Behandelnde seinen Teil. Nur zusammen geht es. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, vor allen Dingen, wenn es um chronische Erkrankungen und so weiter geht, ist das ja immer wichtiger geworden. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, das kann ja sehr lange dauern, ne? Also wir sind ja selber auch in der Lehre tätig, wir wissen, wie lange es auch dauert, Menschen Zusammenhänge zu erklären, vieles davon wird nicht aufgenommen, dann wird sich natürlich auch mal gefragt, ist das jetzt überhaupt praxisrelevant, kann ich das umsetzen, das dauert alles super, super lange, das ist glaube ich auch der Grund, warum viele Ärztinnen und Ärzte am Ende ihrer oder im mittleren Teil ihrer Karriere dazu neigen, so ein Standardgespräch irgendwie zu führen, was vielleicht eher kürzer ist als länger, weil man merkt, auch wenn ich mich bemühe, ist es dann häufig auch schwer. Und ich bin nicht sicher, ob die Zeit gut investiert ist oder ob ich nicht andere Maßnahmen priorisieren muss als das Gespräch. Neben der Frage, wird das überhaupt auch vergütet, ne, im Leistungskatalog? Das brauchen wir, glaube ich, heute nicht anschneiden. Das wird sehr nicht so adäquat, aber das sind vielleicht so die Probleme. So, und jetzt die Frage, wo schicke ich denn dann die Leute hin? Ne? Also schicke ich die hin zu gesundheitsinformation.de, schicke ich die hin zu Patientenleitlinien oder jetzt mal zu irgendeinem Handout-Heftchen, was ich in der Apotheke bekomme, wo sicherlich auch irgendwie eine Sicherung der Information stattfindet, respektive Apothekenumschau oder irgend sowas. Also gibt es da aus deiner Sicht eine klare Navigation, die mir hilft in der Versorgung, oder sollte ich für Kernerkrankungen, die mir immer so begegnen, mir was zusammenstellen, eigene Flyer entwickeln oder Aufklärungsmaterialien in digitaler Art, oder sage ich, na, dann geben Sie es einfach in die KI ein und da haben Sie mehr von? Was wäre deine Empfehlung?
Ja, zunächst einmal, ich glaube, ich betont auch der Diskurs über Gesundheitskompetenz nochmal, dass es natürlich zu einer Kernaufgabe der Gesundheitsprofession gehört, damit auch der Pflegefachperson. Also nicht immer fragen Sie den Doktor oder Apotheker, sondern fragen Sie vielleicht mal auch Ihre Pflegefachperson, und die muss dann auch auskunftsfähig sein. Es gehört zur Kernaufgabe aller Gesundheitsprofessionen, die Menschen, die bei Ihnen Hilfe suchen, zu informieren, auch bei der Informationssuche zu unterstützen und bei der Informationsverarbeitung zu unterstützen. Und das heißt zum Beispiel, dass wir sehr viel stärker auch schon in die Ausbildung der Gesundheitsprofession solche Fragen hineintragen müssen. Und dann geht es eben nicht nur darum, jetzt Gesprächsführung zu üben, Breaking Bad News oder solche Dinge, sondern tatsächlich auch selber überhaupt in der Lage zu sein, die Qualität von Gesundheitsinformationen zu identifizieren, auch zu wissen, was ist denn eigentlich eine gute Broschüre für jetzt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die vor mir sitzt. Es gibt da eben nicht dieses One Size Fits All, sondern ich habe ja sehr unterschiedliche Menschen vor mir sitzen, die manchmal zum Beispiel auch, fangen wir jetzt mal wieder bei der Literalität an. Wir haben nach wie vor auch in unserer Gesellschaft einen hohen Anteil an Menschen, die nicht hinreichend lesen und schreiben können, denen ich jetzt nicht einfach mal so eine Broschüre dicht gedruckt, klein gedruckt in die Hand gebe und sage, jetzt hier können Sie alles nachlesen zur Erkrankung, nächste Woche kommen Sie wieder und dann machen wir den Eingriff. Also so funktioniert das eben nicht. Und ich glaube, darauf verweist der Diskurs über Gesundheitskompetenz nochmal sehr eindrücklich. Daneben gibt es, und das wird ja als Material dann zu diesem Podcast hinterher auch verlinkt sein, eine ganze Reihe an Initiativen, die sich eben auch darum bemühen, zu einzelnen Themen tatsächlich auch valide, evidenzbasierte Informationen zur Verfügung zu stellen. Und die sollte ich in meinem Bereich dann eben entsprechend kennen, um darauf verweisen zu können oder die zu nutzen. Das macht sicher keinen Sinn, wenn jetzt jeder Arzt, jede Pflegefachperson anfängt, ihre eigenen Broschüren zu basteln. Das geht eher in die Hose. Ja. Ganz davon abgesehen, dass wir ja, wie gesagt, jetzt gerade auch eher mit digitalen Medien arbeiten. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Patienteninformation oder der Qualität von Patienteninformation auseinandersetzt, weiß eben, da ist noch so wahnsinnig viel zu tun. Und die Standards, die wir haben, werden eben oft nicht eingehalten in einzelnen Bereichen. Und hier bei den Gesundheitsprofessionen zunächst einmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es ihre Aufgabe ist, sich um die Gesundheitskompetenz von Menschen zu kümmern, dass sie überhaupt erstmal wissen, wie gesundheitskompetent ist denn mein Gegenüber eigentlich? Und dann zu fragen, was kann ich denn tun, damit diese Menschen eben eher in der Lage sind, Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und dann auch anzuwenden? Und was kann ich dafür tun, dass sie dann eben zu einer für sie richtigen Entscheidung in Gesundheitsfragen kommen können? Und man merkt schon, wenn ich das erzähle, wie anspruchsvoll das ist und natürlich auch, dass das Zeit erfordert. Das geht nicht auf dem Flur, das geht nicht nebenbei, sondern das verlangt tatsächlich im alltäglichen Kontakt mit den Patienten eben immer auch oder mit Menschen, die Hilfe suchen, können ja auch Angehörige sein, müssen nicht immer Patienten sein, mit diesen Menschen tatsächlich so umzugehen, dass sie besser in der Lage sind, tatsächlich die Informationen, die sie brauchen, angemessen zu verarbeiten und damit umgehen zu können. Und ich glaube, das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Es gibt ja auch so etwas wie eine professionelle Gesundheitskompetenz. Auch die wird mittlerweile ermittelt. Auch da zeigt sich, da gibt es tatsächlich sehr viel Luft nach oben. Also wie weit sind eigentlich die Gesundheitsprofessionen selbst in der Lage, Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden und dann eben diese vermittelnde Arbeit zu leisten, im Kontakt mit ihren Patienten, mit den Angehörigen, mit anderen Personen tatsächlich diese Informationen auch angemessen zu vermitteln. Das ist nicht so ganz einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.
Ja, ich glaube, es führt auch immer noch so ein Randdasein, ne? Also die Frage, was ist eigentlich die Patientenrolle so insgesamt, ne? Also weil wenn der Patient eine aktive Rolle einnehmen muss, muss ich ja wahrscheinlich auch besser darin werden, ihn dahin zu führen, ne? Und dass ich da ein Verhältnis aufbaue, dass ich aber auch Material habe. Ich glaube, wie das so passiert, nehmen wir mal die Ausbildung, wie sie derzeit abläuft. Du hast das ja schon angesprochen, ne? Also da würde ja eigentlich auch dazu gehören, dass man so Medienkompetenz lernt, ne? Wie kann ich sowas aufarbeiten? Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine gewisse Patientenklientel, die mir tagtäglich begegnet und die hat einen hohen Informationsbedarf, ja, wie gehe ich damit um? Kann ich denen nicht irgendwas zur Verfügung stellen, wo neben dem direkten Gespräch, wo dann nur so Fragmente vielleicht hängen bleiben, weil die Leute sind nervös oder auch geschockt von der Diagnose vielleicht manchmal oder sogar häufig, dass ich dann auch sage, hier nehmen Sie das erstmal mit nach Hause, bereiten Sie sich vor, wir gehen das nächste Mal so durch. All diese Fähigkeiten, wie kann ich das digital umsetzen, wie mache ich es im Gespräch, dass das auch so ein bisschen mehr angebahnt wird. Ne? Ich glaube, das ist ja, könnte man auch sagen, so von so im Gesundheitswesen selber nicht so die Kernaufgabe, die man so sieht, ne, was so der GBA macht oder so, ne, also wo ist jetzt so die konkrete kontinuierliche Einbeziehung des Patienten, ne? Patienten haben im GBA kein Stimmrecht. Klar gibt's gesundheitsinformation.de, wird ja, glaube ich, vom IQWiG bestellt und geführt. Aber ja, erreicht das die Leute, ne? Wie ist das mit dem Google-Suchranking? Finden die Leute das überhaupt? Also ich sehe, dass das häufig sehr schlecht performt. Wenn ich irgendwie was suche, dann ist eher YouTube vorne, irgendwelche Influencer, aber jetzt nicht so viel gesundheitsinformation.de, wo ja sehr viele Leute auch mit beteiligt sind. Ja, auch da muss wahrscheinlich einiges passieren. Ich wollte nochmal fragen, ihr habt ja auch eine Studie durchgeführt zu dem Thema. Michael, kannst du uns erklären, wie die so ablief? Was habt ihr so gemacht und gab es so Ergebnisse, die dir prägnant hängen geblieben sind für unsere Hörerinnen und Hörer, gut verständlich? Was ist da so übrig geblieben?
Also die Auseinandersetzung mit Gesundheitskompetenz, das habe ich ja angedeutet, dauert schon etwas länger. Vor gut 15 Jahren wurden erstmals Studien durchgeführt, bevölkerungsweite Studien, wo man versucht hat, diese Gesundheitskompetenz messbar zu machen. Also man hat Instrumente entwickelt, Fragebögen entwickelt und hat die Bevölkerung gefragt. Da gibt es eine ganze Menge an konzeptionellen Herausforderungen. Ich glaube, das führt jetzt hier an dieser Stelle zu weit. Und seitdem, übrigens Deutschland war damals, das waren auch schon international ausgerichtete Studien, Deutschland war damals nur mit einem Bundesland, nämlich nur mit Nordrhein-Westfalen vertreten, während in andere europäische Länder als ganze Länder dabei mitgemacht haben. Das war der Anfang und seitdem gab es jetzt verschiedenste Untersuchungen, die quasi wie eine epidemiologische Studie ins Feld gehen und versuchen herauszufinden, wie steht es eigentlich um die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Und letztes Jahr wurde in Verantwortung der Universität Bielefeld, insbesondere unter der Leitung der Kollegin Professor Schäffer, in Kooperation mit der Hertie School und mit der Charité, also mit uns, die dritte bevölkerungsweite Studie durchgeführt. Das ist eine repräsentative Studie. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Zahl an Befragten gehabt aus allen Bevölkerungsgruppen und haben ein Instrument eingesetzt, das mittlerweile mehrfach getestet wurde. Und mit diesem Instrument, mit diesem Fragebogen, wurde zum einen die sogenannte allgemeine Gesundheitskompetenz ermittelt, die digitale Gesundheitskompetenz. Das ist die, die ich brauche im Umgang mit digitalen Informationen, Nutzung des Internets etc. etc. Die sogenannte navigationale Gesundheitskompetenz. Da geht es um die Frage, wie ich mich im Gesundheitssystem zurechtfinden kann, wie ich eigentlich die Leistungen und Angebote finde, die ich für mich brauche. Und erstmalig wurde jetzt auch die sogenannte katastrophenbezogene Gesundheitskompetenz ermittelt. Da geht es um die Frage, wie Menschen Informationen finden, verstehen, beurteilen und anwenden können, die ihnen helfen, ihr eigenes Leben und ihre Gesundheit in Krisen und Katastrophen zu schützen. Zum Beispiel bei einem Stromausfall, wie wir jetzt hier kürzlich in Berlin hatten. Dieses Instrument ist eingesetzt worden. Die Stichprobe waren 2648 Menschen, die befragt worden sind. Und der Befragungszeitraum war Oktober 2024 bis Januar 2025. Das ist deshalb wichtig zu sagen, weil wir diese dritte Studie, die HLS-GER3, also Health Literacy Survey, GER steht für Deutschland und 3 für die dritte Studie, diese Daten vergleichen wollten mit den Daten der davor liegenden Studie, die 2019, 2020 durchgeführt werden ist, also vor gut 5 Jahren, um tatsächlich auch beurteilen zu können, hat sich in den letzten 5 Jahren eigentlich etwas verändert in Deutschland. Das war ganz wichtig. Da muss man immer darauf achten, dass die methodische Vorgehensweise identisch ist, dass man am Instrument, also an dem Fragebogen, nicht so viel herum verändert, weil dann eben tatsächlich die Daten ja nicht mehr vergleichbar sind. Also erstmalig haben wir jetzt nach 5 Jahren vergleichbare Daten aus dieser Studie vorliegen. Da werden dann persönliche Interviews geführt mit den Befragten und man geht eben diesen Fragebogen durch und fragt zum Beispiel, wie leicht oder wie schwer fällt es Ihnen zum Beispiel, bestimmte Dinge mit Ihrem Arzt zu besprechen? Oder wie leicht oder wie schwer fällt es Ihnen, Informationen dazu zu finden, welche Leistungen Ihre Krankenkasse Ihnen zum Beispiel anbietet? Das sind so die Fragen. Die Antworten werden dann hinterher in sehr einfach, schwierig oder sehr schwierig eingeteilt. Und so kommt man dann zu den Ergebnissen dieser Studie, wo dann hinterher ein sogenannter Score ermittelt wird und festgelegt wird, das ist jetzt die Ausprägung der Gesundheitskompetenz. Dann gibt es 4 Stufen. Das eine ist die inadäquate Gesundheitskompetenz. Die reicht also nicht aus, um die Alltagsfragen zu beantworten. Dann haben wir eine problematische Gesundheitskompetenz. Das ist ein bisschen besser. Dann kommt eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Und die 4. Stufe ist die exzellente Gesundheitskompetenz. Und die ersten beiden Schritte fasst man einfach zusammen und spricht dann von der geringen Gesundheitskompetenz. Und die beiden höheren Stufen werden zur hohen Gesundheitskompetenz. Und da können wir jetzt sehr deutlich sagen, was wir herausgefunden haben. Und das ist zum Beispiel, dass mehr als die Hälfte, 55,7% der Bevölkerung in Deutschland, der erwachsenen Bevölkerung muss man dazu sagen, eine geringe Gesundheitskompetenz haben. Also mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat eine geringe Gesundheitskompetenz. Das ist etwas besser als der Wert von vor 5 Jahren. Da waren es knapp 60%, nämlich 58,8%, die damals eine geringe Gesundheitskompetenz haben. Und wir wissen ja, in diesen 5 Jahren ist auch etwas passiert. Da war nämlich die Pandemie. Und wir wissen auch, dass während der Pandemie auch sehr viel im Bereich Information geschehen ist. Wir alle waren ja darauf angewiesen, tatsächlich dann Informationen für unser eigenes Überleben zu suchen. Gleichzeitig wurde Unmengen an Informationen produziert. Und man könnte jetzt zum Beispiel annehmen, dass diese Pandemie zu einem gesellschaftlichen Lernprozess geführt hat, uns nämlich eigentlich in Teilen, wenn auch nur sehr gering, also knapp 3%, aber dazu geführt hat, dass jetzt zumindest manche Menschen besser mit Informationen umgehen können oder dass es ihnen leichter fällt. Was aber auch wichtig ist, ein wesentliches Ergebnis dieser Studie, wir können ja in einzelne Bevölkerungsgruppen hineinschauen, Männer und Frauen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit unterschiedlichem Sozialstatus, aber auch solche, die finanzielle Entbehrungen haben, also die als arm oder armutsgefährdet gelten, Bildungsniveau, alles das kann man sich anschauen. Und wenn man sich die Daten jetzt daraufhin anschaut, und ich rufe noch mal kurz in Erinnerung, 55,7% der Bevölkerung insgesamt haben eine geringe Gesundheitskompetenz. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Menschen mit niedrigem Sozialstatus anschauen, dann sind es 73,3%. Das heißt, unter dieser Bevölkerungsgruppe ist der Anteil der Personen, die sich schwer tun dabei, Informationen zu finden, zu verarbeiten und zu beurteilen und anzuwenden, noch einmal deutlich höher. Bei Menschen mit finanzieller Entbehrung, finanzieller Deprivation nennen wir das, sind es 72%. Und bei denen mit niedriger Bildung immerhin noch 71,1%. Und daran sieht man, dass es ganz wichtig ist, auch zu unterscheiden in den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Studie durch. Und ein Kernergebnis ist sicherlich, dass wir sehen können, dass Menschen mit höherer Bildung, mit höherem Sozialstatus, auch mit etwas wohlhabenderem Hintergrund in den letzten Jahren sogar eher bessere Ergebnisse produzieren, während die anderen Bevölkerungsgruppen eher stagnieren oder die Gesundheitskompetenz hier sogar noch abgenommen hat. Was eben darauf verweist, wir müssen bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr genau in den Blick nehmen. Vielleicht noch ein weiteres Ergebnis, das auch ganz wichtig ist. Ich spreche ja immer von diesen 4 Schritten: finden, verstehen, beurteilen und anwenden. Und in der Studie, jetzt im HLS-GER3, konnte man eben auch identifizieren, was ist denn hier bei diesen sogenannten Schritten der Informationsverarbeitung besonders schwierig. Das Finden oder das Anwenden. Und hier zeigt sich insbesondere das Beurteilen ist hier ein großes Problem. Hier zeigen sich 72% haben eine geringe Gesundheitskompetenz im Bereich des Beurteilens. Also zu entscheiden, ist das jetzt eine verlässliche Information, ist die für mich überhaupt relevant, das fällt den Bürgern offenbar nach wie vor am schwersten, bereitet die größten Probleme. Und das lenkt natürlich die Aufmerksamkeit auch darauf, was müssen wir denn tun? Also wo müssen wir denn ansetzen oder was können wir auch zum Beispiel in der Pflege tun? Wo brauchen die Menschen am besten Unterstützung? Also nicht so sehr beim Finden, das kriegen sie noch relativ gut hin. Aber wenn ich die Informationen dann da vor mir liegen habe, wie beurteile ich die denn dann? Was heißt das denn für mich jetzt zum Beispiel bei der Wahl eines Pflegedienstes oder bei der Wahl einer Therapie, wie gravierend sie auch sein mag, bei der Nutzung von Medikamenten, beim Ernährungsverhalten oder eben auch bei Fragen der Gesundheitsförderung oder der Prävention, die ja genauso in den Blick kommen. Wir gucken ja nicht nur die Krankheitsbewältigung und die Versorgung an, sondern eben auch die Gesundheitsförderung und Prävention. Und man könnte jetzt noch viele weitere Ergebnisse präsentieren. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das nur hört, man kann es ja gerne nachlesen, eben auch zum Beispiel zur Frage der digitalen Gesundheitskompetenz oder was für die Pflege vielleicht nochmal besonders wichtig ist, auch für die Navigationale. Also finde ich eigentlich die Einrichtungen, die Gesundheitsprofessionen, die ich brauche. Denn da ist es so, dass die Gesundheitskompetenz, die navigationale Gesundheitskompetenz besonders schlecht ausgeprägt ist. 82% haben hier eine geringe Gesundheitskompetenz. Denen fällt es also schwer, sich in diesem Gesundheitssystem irgendwie zu orientieren. Und wir alle, die wir als Professionelle in diesem System arbeiten, können das ja vielleicht auch gut nachvollziehen, weil auch wir oft nicht verstehen, wo ist denn jetzt eigentlich wer zuständig und welche Leistungen kriege ich eigentlich und wo finde ich denn die Einrichtungen, die ich brauche, die für mich genau richtig sind. Also da gibt es ganz viel zu tun.
Das ist natürlich auch immer wieder interessant zu sehen. Wir investieren ja in Deutschland schon sehr viel Geld in allgemein soziale Vorhaben, ne? Soziale Absicherung, wozu ja auch Gesundheit gehört. Wir haben viele Strukturen, die beraten. Es gibt wahrscheinlich sogar beratende Strukturen, die sagen, wir hätten auch gerne mehr zu tun. Wir haben Kompetenz, aber wir haben gar nicht, also die Leute, die es brauchen, kommen gar nicht zu uns, aus welchen Gründen auch immer. Da stellt sich natürlich schon auch die Frage, was sind denn Kerninterventionen, die wir später oder die wir einführen müssen, die das vielleicht verbessern? Schwierige Frage wahrscheinlich. Was könnte eine hohe Wirksamkeit entfalten bei gleichzeitig niederschwelligem Ansatz? Weil ich glaube auch, dass uns immer deutlicher wird, viel mehr Geld wird es wohl für Gesundheit, zumindest was die staatlichen Strukturen oder annähernd staatlichen Strukturen wie die gesetzliche Krankenversicherung oder so nicht unbedingt geben, weil der Kostendruck ja aufgrund des demografischen Wandels eh schon Jahr für Jahr steigt. Wird es da was geben? Das ist natürlich fraglich. Sollte es wahrscheinlich, weil es dann ja auch einen positiven Effekt hat. Was ich vor allen Dingen häufig auch beobachte im Gesundheitswesen, ich hätte mal eine Hypothese, dass wir häufig auch immer noch auf die sprachliche Übermittlung setzen. Und wenn ich jemandem etwas erzähle, was er hat, welche Diagnose oder Erkrankung, dann ist das ja oder setzt das voraus, dass diese Person sehr gut in der Lage ist, sich zu konzentrieren, eigene Notizen zu machen und darauf den Ball dann vielleicht auch aufzugreifen, um dann selbst zum Beispiel zu recherchieren. Sollten wir da nicht auch ein bisschen schneller dem Patienten, wenn ein Anlass besteht, zum Beispiel ein Arztbesuch und es wird eine neue Diagnose gestellt, etwas aushändigen, wo drin steht, Sie haben die und die Erkrankung, die und die Informationen liegen dem zugrunde. Sie finden dort und dort auch ergänzende Informationen, was bei dieser Erkrankung besteht. So, wäre das nicht ein guter Ansatzpunkt? Weil ich denke immer, das passiert nicht. Man geht dann irgendwie so dahin und dann kriegt man was erklärt und ich kann das, ne? Ich kann mir eine Notiz machen. Ich kann auch sagen, ja, ich hätte übrigens auch gerne den Befund als Kopie, ne? Viele machen das vielleicht gar nicht. Und nehme den dann mit und kann ihn dann zu Hause vielleicht in meine Dokumente legen und bin dann auch viel sprechfähiger nach einer gewissen Zeit, was ich dann eigentlich habe und wie ich therapiert werde. Könnte das ein Ansatz sein aus deiner Sicht?
Also es sind ja jetzt eine ganze Menge Punkte angesprochen. Also zum Beispiel zu unserem Gesundheitssystem. Tatsächlich haben wir sehr viel Geld, sehr viel Mittel im System, aber wir haben auch ein Gesundheitssystem, das extrem interventionistisch ist. Das heißt, wir operieren mehr als viele andere Länder um uns herum. Und der Prävention, der Gesundheitsförderung und auch der Gesundheitskompetenz widmen wir nur ganz wenig Aufmerksamkeit. Also daran sollte man vielleicht mal einsetzen. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Knie- und Hüft-Taps in Deutschland anschaut, was da operiert wird, da wäre vielleicht manche Operation verzichtbar, wenn man die Menschen frühzeitiger mit konservativen Maßnahmen in Berührung bringen würde, wenn man sie unterstützen würde, ihre Gesundheit zu erhalten oder zu fördern. Insofern muss man vielleicht neue Akzente setzen und Gesundheitskompetenz verweist ein bisschen darauf. Was nochmal wieder interessant ist, in der Studie wie auch in der vor 5 Jahren wird nochmal sehr deutlich, dass Ärzte und Ärztinnen nach wie vor ein sehr hohes Ansehen genießen und erste Adresse sind, wenn es um Informationen geht. Also alle, ich glaube, viele Bürger suchen auch im Internet nach Informationen, aber letztlich ist dieser persönliche Kontakt zu einer Gesundheitsprofession für die Bürger immer noch sehr wichtig. Wir wissen alle, in Deutschland geht man da in erster Linie nicht zur Pflege, was ich sehr schade finde. Das sieht in anderen Ländern möglicherweise sehr anders aus, dass die Pflege die erste Adresse ist. Aber hier sind nach wie vor Ärzte, vielleicht auch Ärzte und Apotheker, wie es die Werbung ja immer suggeriert, die erste Adresse. Und die Menschen möchten einen persönlichen Kontakt. Das kann man, glaube ich, daraus lesen, wenn es um Informationen geht. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht flankieren kann, wie du das auch angesprochen hast, dass man Menschen Informationen mit nach Hause gibt, dass man sie mit ihnen gemeinsam bespricht und durchspricht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich würde diese personalkommunikative Dimension, die Rolle von Professionen als Menschen, die mir helfen, in dieser Situation auch Dinge zu verstehen und einzuordnen, nicht gering schätzen. Das wird man nicht an Chatbots oder anderes abtreten können, sondern dass diese personale Dimension, die wird weiterhin benötigt. Und ich glaube, auch hier hat die Pflege eine ganz eindeutige Stärke und sie muss das sehr viel stärker auch in den Blick nehmen, auch sich selbst als Informationsinstanz und als informationsvermittelnde Instanz ins Gespräch bringen. Was übrigens, das ist mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle, sowohl der DBFK hat ja vor einiger Zeit eine Broschüre zu diesem Thema herausgegeben, wie jetzt auch im letzten Jahr noch, kurz vor Weihnachten, der Deutsche Pflegerat, der dieses Thema sehr stark machen möchte und die Rolle der Pflege bei der Förderung von Gesundheitskompetenz oder überhaupt im Hinblick auf Gesundheitskompetenz unterstreichen möchte. Da müssen wir sehr viel mehr tun. Aber es darf eben nicht alleine jetzt aus Kostengründen ins Internet gehen oder in die digitalen Medien. Das alleine wird nicht ausreichend sein, sondern wir müssen diese Medien, auch die künstliche Intelligenz, alles sinnvoll nutzen, aber eben mit diesen personalen Maßnahmen verknüpfen, damit Menschen am Ende sich nochmal rückversichern können. Auch rückversichern, habe ich das jetzt wirklich so verstanden und ist das für mich genau das, was möglicherweise dann auch empfohlen wird. Und das bedeutet eben wieder, wir müssen die Gesundheitsprofession stärken, wir müssen sie besser qualifizieren, damit sie dazu in der Lage sind. Das übrigens ist auch nochmal so ein Punkt, der uns auch bei der katastrophenbezogenen Gesundheitskompetenz aufgefallen ist, die übrigens auch ausgesprochen schlecht ist. Weil, und hier würde man allerdings nochmal sehr deutlich auf das System verweisen, zum Beispiel wenn ich frage, wie einfach oder wie schwer ist es eigentlich, Informationen über Schutzräume zu finden im Rahmen eines Ereignisfalls. Das kann ein Bunker sein, wenn es um kriegerische Auseinandersetzungen geht, aber manchmal ist es viel banaler. Es geht darum, vielleicht einen gekühlten Raum während einer Hitzewelle zum Beispiel zu finden oder wie jetzt eben hier beim Stromausfall eine Einrichtung, in der ich mein Handy aufladen kann oder vielleicht mal zur Ruhe kommen kann. Also das ist mit Schutzraum dann zum Beispiel gemeint. Und die Menschen sagen eben, dass ihnen das sehr, sehr schwer fällt, dass also viele gar keine Chance haben, diese Informationen zu finden, weil sie gar nicht existiert. Wir haben sie nicht. Und ich zum Beispiel jetzt eben auch die Frage stellen müsste, was wäre denn jetzt hier der Auftrag der Gesundheitsprofession? Also müssten die nicht auch darüber informieren, wie ich mich als Patient zum Beispiel vorbereiten kann auf einer Krise, wie ich mit meinen Medikamenten umgehen kann, wo ich dann vielleicht auch Hilfe finde. Wir haben das zum Beispiel mal durchdiskutiert bei Menschen mit Karzinomerkrankungen im ambulanten Bereich, die in Behandlung sind, die vielleicht evakuiert werden müssen. Wie kann ich die denn darauf vorbereiten, dass sie tatsächlich dann auch wissen, was ist denn mit meiner Medikation? Nehme ich die mit oder kriege ich die dann irgendwie? Was sage ich denn meinen Ärzten? Und jetzt muss man sich mal vor Augen führen, wie viele Menschen, die wir kennen im klinischen Bereich zum Beispiel, können so auf Anhieb mal ihre Diagnose mitteilen, weil ich ja nicht meine Krankenakte dabei habe und der Arzt, der mich vielleicht weiter behandeln muss irgendwo, ja, irgendwas mit mir anfangen muss und jetzt nicht nochmal bei Null anfangen kann. Also welche Informationen brauche ich dafür, welche muss ich mitnehmen? Und hier wäre, glaube ich, auch angezeigt in all diesen Bereichen, dass die Gesundheitsprofession zunächst mal anfangen, sich besser auf sowas vorzubereiten, um dann mit den Menschen und zwar in angemessener Art und Weise über diese Informationen zu sprechen und ihnen zu helfen, tatsächlich diese Informationen angemessen zu verarbeiten und für ihre eigene Entscheidung zu nutzen. Ob sie sich dann vorbereiten oder nicht, bleibt ja ihnen überlassen, aber überhaupt erstmal die Chance zu haben, solche Informationen zu bekommen. Und insofern glaube ich, Gesundheitskompetenz und Gesundheitskompetenzforschung, das vielleicht nochmal so der Punkt, hat in den letzten Jahren sehr viel den Fokus auf das gelegt, was ich vorhin schon mal so als quasi epidemiologisch bezeichnet habe. Also wie sieht es eigentlich aus in der Bevölkerung mit der Gesundheitskompetenz? Manchmal wurde das auch skandalisiert, sagt, oh, alles ganz schlimm, alles ganz schlecht und so. Was ein bisschen vernachlässigt worden ist, ist die Ebene der Interventionsentwicklung und die Ebene auch der Forschung zu Interventionen. Also was wirkt eigentlich tatsächlich? Wodurch können wir denn die Gesundheitskompetenz verbessern? Wenn wir jetzt mal die Ergebnisse von vor 5 Jahren und heute sehen, dann kann man darüber spekulieren, was mag das ausgelöst haben, was führt zu dem einen oder anderen Ergebnis. Aber wir können eben nicht valide sagen, diese konkrete Information, diese Plattform, die da geschaffen worden ist, oder diese Maßnahme bei Ärzten oder Pflegefachpersonen, die hat im Ergebnis dazu geführt, dass wir die Gesundheitskompetenz jetzt verbessert haben. Und das kann ich ja auch auf meine eigenen Patientengruppen, auf die Menschen, mit denen ich dann in welchem Feld ich auch immer tätig bin, im klinischen Bereich, kann ich das nochmal übertragen. Woher kommen jetzt eigentlich Interventionen, wissenschaftlich entwickelte, evidenzbasierte Informationen, von denen ich wirklich weiß, die wirken dann auch, die verbessern die Gesundheitskompetenz der Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und eines der Ergebnisse jetzt der aktuellen Studie ist eben, dass man deutlich macht, wir brauchen mehr Interventionsentwicklung, aber eben auch deutlich macht, in welchen Bereichen muss die ansetzen, zum Beispiel bei Menschen mit niedrigem Sozialstatus, bei Menschen mit niedrigem Bildungsniveau. Und auch sehr interessant, zum Beispiel ist es so, dass bei der katastrophenbezogenen Gesundheitskompetenz vor allen Dingen Menschen ab 65 Jahre eine sehr niedrige Gesundheitskompetenz haben. Da sind es 9 von 10 Menschen ab 65 Jahren, die eine niedrige Gesundheitskompetenz haben. Und das würde zum Beispiel bedeuten, ja, da müsste ich vielleicht diese älteren Menschen nochmal gezielter in den Blick nehmen und ich brauche Interventionen, die auf diese Zielgruppe ausgerichtet sind. Bei der allgemeinen Gesundheitskompetenz sind es zum Beispiel eher die mit niedrigem Sozialstatus. Also ich brauche differenzierte Interventionen, nicht dieses One Size Fits All, alles für eines für alle, sondern auf meine einzelnen Gruppen ausgerichtete Intervention. Und da bleibt noch sehr viel zu tun. Da brauchen wir noch sehr viel Kreativität und Engagement, damit das passiert. Und das führt dann zurück zu der Frage, ja, auch das bedeutet Investitionen. Da müssen wir investieren, da muss Geld rein, in der Hoffnung, und das weiß man eben, niedrige Gesundheitskompetenz hat fatale Wirkungen für die einzelnen Menschen, aber auch fürs Gesundheitssystem. Über, unter und auch Fehlversorgung werden dadurch mit beeinflusst. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal denken an die Übernutzung von Notfallressourcen. Menschen gehen eben ins Krankenhaus, weil sie nicht wissen, wohin sie gehen können in die Notaufnahmen. Menschen nutzen vielleicht Medikamente falsch oder nicht in angemessener Art und Weise. Menschen ernähren sich falsch, weil sie auf Dinge im Internet hineinfallen, die ihnen da suggeriert werden. Man könnte die Liste jetzt lange fortsetzen, warum Investitionen in die Gesundheitskompetenz und in die Förderung von Gesundheitskompetenz uns vielleicht aus diesem Dilemma heraushelfen, vor dem wir stehen, und diese Forderung des mündigen Patienten, der auch Verantwortung für sich übernimmt, tatsächlich auch entsprechend unterstützt. Ich glaube, das ist das, was ansteht. Und dann können wir vielleicht ein bisschen weniger intervenieren, ein bisschen weniger operieren, ein bisschen weniger Medikamente verordnen oder invasive Maßnahmen ergreifen und eher darauf setzen, dass die Leute sich möglichst lange gesund erhalten, ihre Gesundheit fördern und sich auch im Falle von Krankheit eben beteiligen an Maßnahmen, die ihnen helfen, wieder gesund zu werden oder sich zumindest mit ihrer Situation stabil zu halten.
Ja, ist, glaube ich, ein langer Weg, ne? Wenn wir in die richtige Richtung gehen und so erste Schritte schaffen, da ist schon viel erreicht. Ich glaube, du hast ja auch die Komplexität jetzt in deinem, würde ich fast sagen, Abschlussstatement nochmal abgelaufen. Das heißt, es wird wohl eine Entwicklung sein, die auch gesellschaftlich vorangehen muss über Jahrzehnte, und der einzelne Leistungserbringer fragt sich vielleicht, was mache ich da konkret? Und da haben wir ja gesagt, geht es schon auch darum, diese Rolle vielleicht für sich auch stärker anzunehmen und sich zu fragen, was kann ich dafür tun? Ein erster Schritt wäre wahrscheinlich zu überlegen, sind die Informationen, die ich übermittle, in der Form passend, verstehbar, kann ich das verbessern? Entweder indem ich bewusst suche nach Informationen, die qualitätsgeprüft mir begegnen und die ich dann vielleicht aushändige oder einen Link zur Verfügung stelle, je nachdem, wen ich da gegenüber habe. Und vielleicht, wenn ich sogar möchte, wo es notwendig ist, auch in die konzeptionelle Entwicklung einsteige. Ich finde tatsächlich auch bei der Interventionsentwicklung, hast du vollkommen recht, ein wesentliches Problem, was mir dabei immer begegnet ist, dass bei Interventionsstudien haben wir ja auch viele RCTs, die sich mit Education beschäftigen. Cochrane gibt es auch schon Meta-Analysen, schon seit längerem darüber, schon seit Jahrzehnten würde ich fast sagen. Aber ich finde immer so ein Problem ist, man stürzt sich immer sehr auf eine Diagnose. Dann gibt es dann irgendwie eine Meta-Analyse zum Thema Herzinsuffizienz, dann gibt es wieder eine zu Hüft-TAP und dann gibt es wieder eine zu, weiß ich nicht, irgendwas anderem. Und ich finde, da muss man ein bisschen stärker die Merkmale in den Mittelpunkt stellen, die tatsächlich bei der Health Literacy einen Unterschied machen. Nämlich zum Beispiel die Frage, welchen soziodemografischen Status habe ich? Ne? Bin ich jemand, der vielleicht die Sprache dort nicht spricht? Bin ich jemand mit einem niedrigen Bildungsgrad? Und da muss ich halt überprüfen, was es denn für eine wirksame Möglichkeit gibt, mir Gesundheitsinformationen zur Verfügung zu stellen. Und viele Erkrankungen, die dann immer sehr klein geschnitten untersucht werden, Studie für Studie für Studie, finde ich, sind gar nicht das differenzierende Merkmal, sondern muss man auch überlegen, ob unsere Studie nicht anders aufzieht, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Power, weil am Ende, muss man ja leider auch sagen, sind viele sogar nicht signifikant, bringen keinen signifikanten Effekt, weil man vielleicht auch zu viel erwartet, ne? Dass man dann direkt nach 6 Monaten zum Beispiel feststellt, dass, keine Ahnung, ein manifestes Outcome dann irgendwie eintritt. Das ist manchmal, glaube ich, auch zu viel, ne? Muss man wahrscheinlich auch methodisch nochmal drüber diskutieren, wie wir da besser werden in Zukunft.
Ja, das sind in der Tat also sehr weitreichende methodische Fragestellungen. Es liegt auch so ein bisschen in der Logik dieser Art von vor allen Dingen der quantitativen Forschung natürlich immer sehr stark einzugrenzen, bestimmte Bevölkerungsgruppen zum Beispiel aus dem Sample rauszunehmen, weil dann die Forschung natürlich schwieriger oder gar nicht möglich wird in dieser Form oder auch, dass man an bestimmten Krankheitsbildern ansetzt. Da liegen eine ganze Menge an Herausforderungen im Bereich dieser Interventionsforschung und auch der Wirkungsforschung, also nachweisen zu können, das hat eine Wirkung. Und wir haben ja mittlerweile auch Forschungsstrategien im Umgang mit sogenannten Komplexinterventionen, also wo ich eben nicht nur wie beim Medikamentenstudie eine sehr eng begrenzte biochemische Wirkung in den Blick nehme, sondern wo ich sozial interveniere und hier oft viele Faktoren hinzukommen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Beratung von Pflegefachpersonen in den Blick nehme, da kommt zum Beispiel eine personale Komponente mit einer Kompetenz in Berührung. Also ich habe eine bestimmte Art und Weise, wie ich vorgehe, Informationen zu vermitteln, aber die Person, die das vermittelt, spielt ja auch eine Rolle. Und wie standardisiere ich sowas eigentlich? Kann ich sowas überhaupt standardisieren? Das sind alles Fragen, die da mit reinkommen, wo wir noch eine ganze Menge an Herausforderungen haben. Gleichzeitig ist es so, wir diskutieren zum Beispiel gerade über dieses Thema im Kontext der Radioligandentherapie bei Prostatakarzinom. Und da merkt man dann schon, das ist jetzt so speziell, dass man tatsächlich sich auf diese Patientengruppe und auf die Herausforderungen besonders einstellen muss, wenn man zum Beispiel, wie das jetzt in dem Fall intendiert ist, überlegt, ob man solche Patienten vielleicht frühzeitiger nach ihrer Therapie nach Hause entlassen kann, was dann mit Strahlengefahren zum Beispiel einhergeht. Also ich bräuchte hier wirklich ganz gezielte Informationen, macht aber auch nochmal deutlich, dass es eben nicht mehr darum gehen kann, Menschen einfach nur zu behandeln. Die liegen da im Krankenhaus, die behandelt man und dann ist gut und dann schickt man sie nach Hause, wenn sie gesund sind, sondern dass wir eben immer häufiger Situationen haben, wo wir selbst bei sehr komplexen Therapien, wie sowas wie dieser Radioligandentherapie, Menschen brauchen, die mitwirken können, die mitarbeiten können. Wenn ich diese Patienten eben nicht nur im Krankenhaus zwischenlagern will, bis sie abgestrahlt sind nach der Therapie, sondern wenn ich ihnen auch ermöglichen will, frühzeitig nach Hause zu gehen, dann müssen sie eben wissen, welche Risiken da zu Hause drohen, wenn sie mit Angehörigen in einem Haushalt leben, etc. pp. Und ich brauche hier eben abgestimmte und jetzt wieder auf Menschen, die vielleicht Migrantenhintergrund haben, also die deutsche Sprache nur bedingt verstehen, auf ältere Menschen, auf Menschen mit anderen vielleicht Beeinträchtigungen, dass ich auf all diese Patientengruppen abgestimmte Informationen bereithalte und ihnen helfe, das für sich zu entscheiden, zum Beispiel, ob sie das überhaupt wollen oder ob sie lieber so lange im Krankenhaus bleiben wollen, bis sie sicher nach Hause entlassen werden können. Und so könnte man jetzt wahrscheinlich, also bei der Zuhörerschaft gibt es vielleicht ganz andere Ideen, andere Patientengruppen, andere Problemlagen, die man dann in den Blick nimmt. Aber man muss eben tatsächlich sehr differenziert vorgehen und das wirft dann für die Forschung große Herausforderungen auf, aber denen müssen wir uns halt stellen. Also das, glaube ich, ist ja auch eine Aufgabe, die wir als Wissenschaftler
haben. Das können wir ja auch.
Da kreativ nach Lösungen zu suchen. Naja, ob wir es wirklich können, weiß ich nicht, aber wenn wir es nicht können, dann müssen wir es lernen. Also das würde ich dann so sagen, ne? Also es geht eben auch in der Forschung nicht mehr darum, dieses One Size Fits All und ich habe so ein Standardkonzept und das setze ich immer um, sondern wenn wir wirklich neue Erkenntnisse gewinnen wollen, müssen wir auch neue Wege gehen. Aber gleichzeitig, und das ist ja nochmal vielleicht auch aus der Debatte über Gesundheitskompetenz zu lernen, man muss methodisch schon sauber vorgehen, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Also uns war ja hier sehr wichtig, jetzt als Forschungsteam, dass tatsächlich die Werte, die Ergebnisse, die wir vor 5 Jahren erhoben haben oder die das Team, da war ich bei der Studie damals nicht dabei, die das Team damals erhoben hat, mit denen von heute auch tatsächlich vergleichbar sind. Und eben nicht dann ein ganz anderes Instrument verwendet worden ist oder anders vorgegangen worden ist. Und das halte ich für sehr wichtig, dass man als Wissenschaftler dann auch solche Aspekte im Blick hat und den Menschen jetzt tatsächlich auch sagen kann, ja, da sind wir sicher, das war so vor 5 Jahren, so ist es jetzt heute und das hat sich jetzt tatsächlich verändert. Und zwar nicht an unserem Instrument oder der Art, wie wir gefragt haben, sondern es hat sich tatsächlich auf Seiten der Bevölkerung verändert. Da, glaube ich, ist unsere Pflicht, das ernst zu nehmen und entsprechend anzupassen.
Absolut, wichtiges Thema. Wir haben heute nochmal, glaube ich, auch verschiedene Bandbreiten diskutiert. Grundlegend, methodisch, aber auch versucht, den ein oder anderen Brückenschlag zur Praxis irgendwie hinzukriegen. Michael, ich bedanke mich recht herzlich für deine Teilnahme, für deine ganzen Informationen, die du aus deinem Kopf für unsere Hörerinnen und Hörer zur Verfügung gestellt hast. Sehr schön, vielen Dank. Ich frage dich jetzt nicht mehr, was das Wichtigste ist, weil ich glaube, das haben wir gut, glaube ich, zusammengefasst und haben auch gemerkt, so in 2 Wörtern kann man das auch nicht zusammenfassen. Aber wir haben es versucht, glaube ich, einen Überblick zu geben. Und ja, ich bedanke mich vor allen Dingen bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, also für deine Aufmerksamkeit, für dein Interesse an dem Thema. Bleib dran, auch in der klinischen Praxis. Und wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest bei Klinisch Relevant. Mach's gut und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.